Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Wir werden gleich zu dem Themengottesdienst kommen, aber vorab noch kurz was anderes. Im Leben zählen, wie ihr wisst, Fakten, Fakten, Fakten. Ich habe heute eine Fiktion mitgebracht, also eine gedachte E-Mail. Diesem modernen digitalen Zeitalter, vielleicht hat sie jemand schon gehört. Die lautet so wie folgt. Also meine lieben Freunde, es tut mir furchtbar leid, da ist was vollkommen schief gegangen. Meine Geburtstagsparty ist mir absolut aus dem Ruder gelaufen. Absender Jesus. Ja, bevor wir noch zum weiteren Themengottesdienst kommen, habe ich noch einen Psalm mitgebracht. Der schließt sich direkt an den guten Hirten. Und im Psalm 24 heißt es dann Einzug ins Heiligtum. Ein Psalm Davids. Die Erde ist des Herrn und was darin ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Zum Berg sehen wir gleich noch was. Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und auch nicht falsche Eide schwört, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt. Das sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Sebaoth. Es ist der König der Ehre. Dieser Psalm wird, man hört das ein bisschen raus, auch als der Adventspsalm des Alten Testaments genannt. Ganz kurz auf dem Berg zu sehen, das ist schon so ein Höhepunkt, ganz, ganz weit oben, eigentlich außerhalb unseres Bereiches, wo wir uns üblicherweise aufhalten. Und die ganz junge Gemeinde hatte bestimmt einen anderen Erlöser, König der Ehre, erwartet, einen Befreier Israels von der Knechtschaft Roms. Aber es ist letzten Endes ein Befreier eines viel größeren Feindes geworden, eines viel größeren Feindes. Er hat uns vom Satan befreit auf Golgatha, unser Herr. Und von daher ist auch diese Schrift vollkommen in Erfüllung gegangen. Der Adventspsalm, also aus 24, mein Thema wäre heute aus dem 2. Korinther 9, der Vers 15, Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Und bei der Vorbereitung habe ich gemerkt, oh, diese Predigt hatte ich mir selbst. Denn das Danken ist nicht so ganz mein Ding. Da ist meine liebe Sunshine ein viel größeres Vorbild als ich. Und ich muss euch wirklich gestehen, also in kleinen Dingen oder auch in Dingen, auch die größer und wichtiger sind, ich denke nicht immer so gut an das Danken. Ich muss mich da selber wirklich ermahnen. Eine andere Sache, ich habe nach verschiedenen Bibelübersetzungen gesucht auch. Andreas, natürlich mache ich das auch. Und merkwürdigerweise, Elberfelde 1871, die meisten sagten genau diesen Text aus. Und selbst die Hoffnung für alle, ähnlich, die da lautet dann, wir aber danken Gott für seine unaussprechlich große Gabe. Ist auch so ähnlich. Nur ich musste diesen Vers auch 2-3 Mal lesen. Gabe klingt ganz genauso wie Gnade, da kommen wir auch gleich noch zu. Ich habe es wirklich erstmal mit Gnade so überlesen, aber nein, da steht Gabe wirklich. Ich wollte euch in den Hintergrund dieses Verses hier hineinnehmen erstmal. In Jerusalem ist eine große Verfolgung und eine hohe Notverzeihung in der jungen Gemeinde. Paulus ruft zunächst in Mazedonien zur Sammlung und aktiven Hilfe und Anteilnahme auf. Nachdem Paulus die Botschaft der Versöhnung mit Gott und seine Folgen für ihn in der Verkündigung als Apostel einging, widmet er sich in diesem Kapitel nach dem Vorbild der Sammlung in Mazedonien der Not der Christusgläubigen. Der Liebesdienst für die Gemeinde lindert nicht nur deren Not, sondern führt auch dazu, dass die Menschen Gott dafür danken, dass sie für die Spender beten und mit ihnen Gemeinschaft haben wollen. Die Sammlung ist die dankbare Antwort auf die Gnade Gottes, welche die Christen erfahren haben. In dieser Zeit aber damals haben sich Spaltungen in Korinth ergeben, Entzweiungen. In der Theologie wird das teilweise bezeichnet und unterschieden zwischen einer Theologie der Herrlichkeit, Glorie, und derjenigen des Kreuzes, Cruciae. Die erste, die Theologie der Herrlichkeit, überwiegt in Korinth und stärkt das Bestreben eines jeden Einzelnen, etwas aus sich zu machen, zu wachsen, größer zu werden, auch an Einfluss und Macht zuzunehmen. Dabei gelangt der Einzelne in den Mittelpunkt mehr und mehr. Da aber nicht alle gleichzeitig nur zunehmen können, führt dies auch zu Missgunst und Spaltung. Hierüber ist Paulus, der Apostel, sehr betrübt und schildert dies auch. Gleichwohl erfolgt der Aufruf zum Beistand in der Not. Gott sei Dank, Jesus, Maria und Josef. Wie oft wird das als gedankenlose Floskel auch benutzt, so dahergesagt. Auch von Agnostikern, die Gott gar nicht in ihrem Blickfeld haben. Aber das gedankenlos so einfach herwerfen. Ich wäre manchmal schon versucht, geneigt zu fragen, Gott sei Dank, meinst du das auch so? Und wir sollen aber den Namen Gottes nicht gedankenlos aussprechen und missbrauchen. So steht es im dritten Gebot und im zweiten Buch Mose 20. Das sollen wir nicht und das hätte auch Konsequenzen. Wir wollen uns darum bemühen, Gott wirklich zu danken und das dann auch so zu meinen. Dieser biblische Begriff Dank, der hier verwendet wird, in diesem Kontext, kommt vom griechischen Charis. Er bezeichnet eine Gunst, die ohne Erwartung von Gegenleistung gewährt wird. Aus absoluter Freiheit der Barmherzigkeit Gottes gegenüber dem Menschen, die einen einzigen Beweggrund in der Güte und Freimütigkeit des Gebers hat. Es meint unverdiente Gunst, etwa Gnadengabe. Im krassen Gegensatz dazu stehen Erga, Werke. Diese beiden Begriffe schließen sich dann besonders aus, wenn es sich um solche Werke handelt, die getan werden müssen, um Gott gerecht zu werden. Außerdem kann Charis noch bedeuten, Danksagung als Antwort auf empfangene Gnade oder schon als Wirkung der Gnade. Hat Gott in unserem Leben Dank nötig? Ich denke eigentlich nein. Eigentlich nein, denn er ist Gott. Aber trotzdem, er freut sich, wenn wir mit ihm unser Leben gestalten, er der Mittelpunkt war, ist und bleibt und wenn wir Gemeinschaft zu ihm suchen. Ganz menschlich gesehen zunächst mal führt eine Haltung der Dankbarkeit auch zu Zufriedenheit und Glück. Oft zu Freude. Und das selbst in schwierigen Zeiten. Wenn uns das gelingt, dann trotzdem dankbar zu bleiben. Kennt ihr den Vers? Über den Berg kommen? Kai, darf ich einmal ein Bild sehen? Danke. Ist uns allen schon mal über den Weg gelaufen. Dieser Vers, da bin ich über den Berg gekommen. Da habe ich eine Krankheit überwunden oder ein anderes Hindernis, eine schwere Not vielleicht überwunden. Es geht mir viel besser. Dem Berggipfel kommt von jeher eine spirituelle Bedeutung zu. Wir vermuten dort, wo die Berge an den Himmel grenzen, dass Gott dort näher ist. Nicht umsonst sind Kreuze auf den Berggipfeln oft angebracht. Das kann man sehen, dass Gott überall ist, nicht an dem Gipfel. Andererseits kann man auf das Ziel schauen. Jesus ohne Korpus wird dort am Berggipfel dargestellt als Ziel einer langen Wanderung, einer langen Reise, die mit unserer irdischen Existenz endet. Und von daher kann ich dieses Bild als Ziel, Jesus ähnlicher zu werden, bejahen. In der Bibel begegnet uns Gott nach der Sintflut im Berge Ararat. Abraham steigt im Land Moria auf einen Berg, um Isaak zu opfern. Gott erscheint auf dem Berge Horeb, um Moses die Gesetzestafeln zu geben. Das im Alten Bund. Später, der Herr hält die Bergpredigt auf einer Erhöhung. Seine Verklärung ereignet sich auf dem Berg Tabor. Er wird versucht vom Teufel auf dem Berg der Versuchung. Auf dem Ölberg hält der Herr die Endzeitrede und schließlich wird er auf dem Berg Golgatha für uns geopfert. Also der Berg ist ein gewaltiges, anarchisches Bild, welches uns immer wieder staunen lässt. Den Dank habe ich in 4 Abschnitte geteilt. Dank als Lebensprinzip, Dank in schweren Zeiten, Dank als Antwort, vielleicht auch noch unterbliebener Dank dann. Ja, wir vergessen oft, im Kleinen wie im Großen zu danken. Ich habe mich selbst dabei, wie gesagt, erwischt. Und wenn uns das schon beim Nächsten nicht so recht gelingen mag, wenn ich darin keine Übung habe, wie soll es mir dann wirklich gelingen bei dem einen, dem ich doch alles verdanke? Ein kleines Beispiel auch. Diesem oder jenem Prediger wird nach einer gelungenen Leistung oder einer Küchenchefin nach einem vorzüglichen Mahl auf die Schulter geklopft und gesagt, das war klasse, das hast du prima gemacht. Aber meinen wir damit nicht auch, dass wir Gott danken, dass er diese Person in die Gemeinde gestellt hat und dass er die Person überhaupt befähigt dazu und Fleiß und Ausdauer ihm schenkt immer? Das steht im Eigentlichen dahinter und das sollen wir nicht aus den Augen verlieren, bitte dabei. Dass Gott einfach diesen Menschen uns schenkt und zum Wohle auch. Aber Dank gibt es auch oder darf auch erfolgen in ganz, ganz schweren Zeiten. Hiob wird als sehr reicher und frommer Mann geschildert. Er wird von Gott vor schreckliche Prüfungen gestellt. Er verliert sein ganzes Hab und Gut, seine Töchter, seine Söhne, seine Frau wendet sich von ihm ab. Er wird mit Aussatz und Geschwüren gepeinigt. Und seine Freunde denken nur von ihm, welche Sünde hat er denn begangen? Was muss er denn Schlimmes getan haben, um so dazustehen? Und seine Antwort darauf war stets, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Gepriesen sei der Name des Herrn. Übermenschlich, finde ich jedenfalls. Ne? Also Gott in solchen Situationen immer noch zu danken. Gestern, wie ihr wisst, war Ü50 und der eingeladene Referent, der Vorsitzende oder langjährige Geschäftsführer der Bücherstuben, brachte auch ein Beispiel aus seinem langjährigen Freundeskreis neben einer eigenen biografischen Erzählung von dem langjährigen Jugendpfarrer Theo Lehmann aus der DDR. Viele waren von euch dabei und haben das verfolgt auch. Ne? Theo Lehmann war ein begeisterungsfähiger Prediger und der erreichte die jungen Leute wie kaum ein anderer. Und nach Mauerfall musste er dann feststellen, dass er von seinen engsten Glaubensgeschwistern und Freunden bespitzelt und verraten wurde. Das hat seine Frau in dermaßen großen Kummer gestürzt, dass sie schließlich daran verstarb. Viele Jahre später noch, nach Umzug auf die Einladung der Tochter, kommt diese ganz plötzlich beim Verkehrsunfall ums Leben und er hatte dort dann niemanden mehr. Er wurde gefragt, so am Ende seines Lebens, sagen Sie mal, Herr Lehmann, wenn Sie zurückblicken, können Sie in einem Satz wirklich beschreiben, was so das Wesentliche ist? Er antwortete, ich brauche dafür keinen ganzen Satz, ein Wort reicht, Dankbarkeit. Ja, ich habe geschluckt. Nach so vielen negativen Dingen dann noch Dankbarkeit fühlen, empfinden, weiter ausdrücken zu können, ist schon eine schwere Aufgabe. Oder aber in einem anderen Bibelkreis sprechen wir gerade über 1. Buch Samuel. Die Elkanah und Hannah können keine Kinder bekommen. Ich fasse das mal mit meinen Worten einfach zusammen. Die zweite Frau, Peninna, schenkt ihm, dem Elkanah, Kinder und setzt die Hannah, die andere Frau, die Elkanah sehr lieb hatte, schrecklich herab. Hannah ist todunglücklich, geht zum Tempel, weint ganz, ganz bitterlich und bekommt vom Propheten Eli eine Ankündigung. Sie wird nach einem Jahr ein Kind zur Welt bringen. Und so geschieht es auch tatsächlich. Und sie dankt Gott mit Eli für das Kind und gibt ein Gelübde ab. Wenn dieses Kind von der Brust entwöhnt ist, also nach etwa 3 Jahren, dort wurde so lange gestillt, wird sie dieses Kind dauerhaft in den Tempel bringen und Gott weihen. Das einzige Kind Gott schenken, auch übermenschlich, wo sie so lange darauf gewartet hat. Und zu der Zeit war Kindersegen wirklich was ganz, ganz Wesentliches für eine Frau. Die fühlte sich sonst wertlos, wenn sie keinen Nachwuchs zur Welt brachte. Dieses Kind bringt sie dann Gott und das wird ein junger Nasiräer draus. Und dieser Samuel, so heißt der Knabe, der ist es, der Könige salbt und Großes noch vollbringt. Ihm sind Bücher in der Heiligen Schrift gewidmet und wir können nur staunen, wie Gott wirkt und wie Gott handelt. Und dann frage ich mich, wie ist das bei mir? Gelingt mir das, in Drangsal oder Not noch Gott zu danken? Den Geschwistern in der Verfolgung, denen gelingt das. Mir, wo ich eigentlich alles habe, wo ich nichts ganz bewusst ermangle, ist vieles zu selbstverständlich geworden. Ich übersehe und vergesse das leider. Wann hast du denn das letzte Mal anderen und auch Gott von Herzen gedankt? Oder sind dir Gelingen in Schule, in Arbeitsleben, eine sichere Behausung oder eine mangelfreie Ernährung, der Frieden in unsicheren Zeiten, die Gemeinde, alle schon zur Selbstverständlichkeit geworden? Ich hoffe nicht. Oder aber kommen dir Gedanken wie, was bringt mir das ein? Was kann ich denn dafür oder was habe ich denn davon überhaupt? Gedanken, die kreisen die Gedanken nur um mich selbst? Oder schenke ich dem vermehrt Aufmerksamkeit, dem alle Ehre gebührt? Die Apostelgeschichte beschreibt in Kapitel 4 intensiv die Gemeinschaft der ersten Christen. Sie teilten alles gemeinsam. Sie wussten und erlebten eine besondere Zeitenwende, ein geflügelter Begriff dieser Zeit, aber das war eine Zeitenwende, die wir heute noch in der Jahreszahl so erleben. Und sie hatten alle Anteil daran, an diesem neuen Weg. Sie lebten in der Naherwartung der Wiederkunft. Und es tut uns gut oder es tät uns gut, daran dies auch zu tun, heute und hier. Die Schrift berichtet aber auch, wenn Menschen sich im Herzen vornehmen, die Gemeinde und Gott zu belügen. Ananias und Sapphira als Stichwort. Genau diese schonungslosen Berichte faszinieren mich persönlich von der Wahrheit der Bibel. Da wird nichts geschönt oder weggelassen. So sollen auch wir heute nichts hinzufügen oder weglassen und schon gar keine Sonderlehren entwickeln. Kai, dürfte ich nochmal um das zweite Bild bitte bitten? Danke. Es sind verschiedene Gaben. Das ist der andere Begriff aus unserem Vers. Ne? Wir erinnern uns, der lautete da, Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allem. 1. Korinther 12, Vers 4 und 5. Ja, das ist die Diversität, die in der Bibel benannt ist. Nicht wie in die Welt heute benutzt, sondern auf eine Unterschiedlichkeit, nicht unterschiedliche Wertung, aber eine Unterschiedlichkeit der Menschen. Und jeder Mensch hat eine Aufgabe. Gott schenkt sie, um uns nicht zu erheben, sondern um einen guten und sinnvollen Beitrag zu leisten. Manche Menschen haben mehrere Gaben, manchen genügt die eine. Letztlich ist auch der Glaube ein Gottesgeschenk. Jetzt komme ich ein bisschen auf einen herausfordernden Satz hin. Wir sollen uns nicht mit Stolz damit rühmen und ihn zu besitzen, weil er geschenkt wurde und zum anderen auch nichts Statisches ist. Der Glaube lebt und entwickelt sich mit uns. Ein Kinderglaube ist etwas anderes noch als der Glaube eines erwachsenen Menschen. Ein Satz ist mir mal entgegengekommen, und einem Bruder, der eine gewisse Demut auch ausdrückt. Der Christus in dir ist größer als der Christus in mir. Ich füge den so ein bisschen weiter, aber ich bemühe mich mit Gottes Hilfe, den Abstand zu verkleinern. Also da ist ein Abstand, der ist größer, der Christus in dem anderen, aber ich will mich mit Gottes Hilfe bemühen, diesen Abstand doch ein bisschen nach und nach zu verkleinern. Aber ginge dieser Satz uns so schwer über die Lippen, der Christus in dir ist größer als der in mir, oder kann ich das in gewisser Weise gelten lassen, dass ich ganz und gar abhängig bin von meinem Herrn Jesus und ohne ihn ganz hilflos wäre und auch in meiner Entwicklung nicht so wäre. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Besonders in der Adventszeit denken wir daran, dass Gott in seinem Erlösungs- und Heilsplan beschlossen hat, selbst Mensch zu werden und sich für meine und deine Schuld dahin zu geben. Er kannte als Mensch nicht nur die Versuchung, ohne ihr nachzugeben, hat den Mangel und Sorgen der Menschen erlebt, sondern ganz zuvor hat er auch seine himmlische Herrlichkeit verlassen, aufgegeben dort. Nun ist es so, dass wir dort nicht leben in der himmlischen Herrlichkeit, jedenfalls noch nicht. Aber es ist bisweilen nötig, wenn wir Gott gefällig sein wollen, und das wollen wir, die Komfortzone zu verlassen und auf Gott zu vertrauen, und jetzt steht hier noch, und zu danken. Aber Gott freut sich, wenn wir ihm danken, in Beziehung mit ihm bleiben, wenn wir in kleinen und in großen Dingen sein Wirken erkennen, wie unendlich groß seine Möglichkeiten sind. Amen.
Wir hatten gerade ein schönes Lied, das sein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt. Da heißt es, ja, dass sein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt und dein Geist in mein Leben gute Früchte bringt. Deine Kraft durch mich die Welt zu deinem Ziel bewegt. Herr, du kannst dies Wunder tun. Ja, das Interessante ist, das ist ein Wunsch des Liedschreibers an uns, an sich selbst. Und ja, der hat eine ganze Menge heute mit dem Text zu tun. Auch was Viktor heute gesagt hat, ist sehr interessant. Ja, wenn wir Gott nicht gehorsam sind oder wenn wir überhaupt nicht das tun, was er will, sondern dagegen wirken, dann wird er auch strafen. Ich habe den Vers 1. Korinther 6, Vers 14. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Das Aber bezieht sich nicht auf die Auferweckung des Herrn, sondern, ja, das ist eine Tatsache, sondern darauf, dass er durch seine Kraft auch uns auferwecken wird. Das Interessante ist, wenn wir diesen Vers so als Einzelnes nehmen, wunderbar. Aber in welchem Kontext der zusammensteht, das ist übel. Das ganze Kapitel 6 in Korinther ist etwas, wo Paulus ganz vehement etwas tut, was die Korinther, oder beziehungsweise anklagt, was die Korinther tun. Er klagt an, das ist bei euch so. Und ja, das Interessante ist, wenn wir jetzt 1. Korinther 6, Vers 1 bis 8 nehmen, da geht es darum, dass die Gläubigen in der Gemeinde sich gegeneinander verklagen, und zwar nicht in der Gemeinde, sondern sogar zu Gerichten, weltliche Gerichte gehen und sich gegenseitig verklagen und Rechtsstreit führen. Und da sagt Paulus ganz klar, wenn ihr doch etwas habt, dann geht doch zu den Heiligen. dann geht zu denen, die das auch nach Gottes Sicht beurteilen können und nicht zu welchen, die Gott ausklammern. Ja, die Korinther selbst waren ein ziemlich übles Volk. Und zwar so übel, dass in ganz Griechenland immer schlecht über die Korinther gesprochen wurde. Also, wenn wir jetzt 1. Korinther 6, Vers 9 bis 11 lese ich mal. 1. Korinther 6, Vers 9 bis 11. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Hochmütige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche sind etliche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Also Gott hasst alle Sünden. Aber die Sünden, die Gott besonders hasst, ja gut, Hochmut ist wahrscheinlich die schlimmste Sünde, denke ich mal. Na, Hochmut ist das, oder Stolz, das sind die Sachen, die den Menschen dazu veranlassen, überhaupt erst gar nicht nach Gott zu suchen. Die hasst er wahrscheinlich am meisten. Aber dann gibt es schon, also Gott macht schon Unterschiede zwischen Sünden, wobei vergeben tut er jede Sünde. Aber es gibt schon eine gewisse Wertigkeit, die auch vor allem die Gemeinde innerhalb kaputt machen können. Also gerade Sachen wie Homosexualität oder Knabenschändung steht hier, Ehebruch, Götzendienerei, Unzucht, Diebstahl und Habsucht, das sind, oder Trunkenheit und Lästerung und Raub, sind Sünden, die Gott wirklich noch mehr hasst als viele andere. Doch er hatte halt Erbarmen mit den Korinthern, und als sie sich bekehrt haben, wurde auch diese Sünde von ihnen abgewaschen und sie wurden geheiligt und gerechtfertigt. Das Problem ist nur, dass die Vergangenheit die Korinther wieder einzuholen schien. Sie sind wieder teilweise in die gleichen Sünden zurückgefallen. Und eigentlich ist ihr Auftrag, sie sollen heilig wandeln. Sie sollen ja Gott nachfolgen, und Nachfolge und Sünde, das passt irgendwo nicht zusammen. Das trennt einander und es entzweit so weit von Gott. Nicht, dass sie verloren sind oder so, das nicht. Aber sie haben keine Gemeinschaft mehr. Es ist keine Gemeinschaft mehr da. Ja, Paulus macht zwar klar, dass sie das Heil nicht verlieren können. Es ist eine Tatsache. Sie sind halt auferweckt durch die Kraft, weil der Herr auferweckt wurde, wird auch Gott uns durch seine Kraft auferwecken. Das ist eine Tatsache, das zweifelt Paulus nicht an. Aber sie sollen heilig wandeln und die Sünde hinwegtun. Sie verunehren Gott mit ihrem Wandel, mit ihren Taten. Ein paar während des Abendmahls betrinken sie sich und beschämen sogar noch die, die nichts haben, die Armen unter ihnen. Und sie selbst schwelgen, da machen richtig Gelage daraus. Das ist etwas, was Gott nicht gutheißen kann. Und dann Hurerei und Unzucht verüben sie. Obwohl gerade davon sind sie doch von Gott befreit worden. Ja, lasst uns 1. Korinther 5, Vers 15 bis 20 lesen. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder des Christus sind. Soll ich nun die Glieder des Christus nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferner. Oder wisst ihr nicht, dass wer einer Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber den Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Flieht der Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist? Denn ihr seid von Gott empfangen. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Ja, Paulus sagt hier ganz klar, ihr seid heilig, ihr sollt so wandeln. Ihr seid reingemacht und ihr sollt so wandeln. Ja, wir sind in Christus ein Leib, wir sind mit ihm verbunden. Und wir verunehren diesen Leib durch Unzucht. Wir wollen der Unzucht fliehen. Wenn die Versuchung der Unzucht da ist, sollen wir nicht versuchen zu widerstehen. Wir sind da einfach zu schwach für. Am besten schnell weg und flüchten. Die Gefahr, dass wir sonst verfallen, ist zu groß. Ja, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind dazu berufen, diesen Tempel reinzuhalten. Wenn wir dran denken, was der Hohepriester gemacht hat, bevor er dem Thron Gottes im Tempel sich nähern durfte, bevor er ins Allerheiligste gehen durfte, wurde alles mit Blut besprengt, die Sünden wurden hinweggetan und alles wurde vor Gott gebracht. Der Tempel wurde Gott komplett geweiht und gereinigt, und erst dann ging der Hohepriester trat der Hohepriester vor Gott. Bei uns ist das zwar nicht so, dass wir jetzt Blut an den Tempel sprengen müssen, aber wir wurden gereinigt durch Christus Blut. Durch Jesu Blut wurden wir gereinigt. Wenn wir diesen Tempel nicht reinhalten, dann haben wir keine Gemeinschaft mit Gott. Dann ist die Begegnung mit Gott fruchtlos. Klar, wir können Bibel lesen, aber die Sünde muss erst weg. Die Sünde trennt. In Jakobus, er schreibt, Glaube ohne Werke ist tot. Glaube ohne Werke ist tot. Und wir sollen gute Werke tun, aber ohne die Verbindung mit Gott, ohne eine gute Gemeinschaft mit Gott, können wir keine guten Werke vollbringen. Unser Leben ist nicht zu Gottes Ehre. Deswegen sollen wir ja diesen Tempel, unseren Leib, reinhalten und damit Gott wirklich ehren, unter allen Umständen. Ja, es ist wichtig, dass ja Sünde bekannt wird, Sünde trennt, unsere Gebete ohne eine gute Beziehung mit Gott, ohne dass die rein ist, haben gar keine Kraft. Gott kann sie nicht hören oder will sie nicht hören. Erstmal will er ein Gebet hören, nämlich: Herr, vergib uns diese Schuld. Das ist etwas, womit ich gegen dich gesündigt habe. Bitte vergib mir diese Schuld. Erst dann hört er auch wieder das Gebet. Erst dann ist diese Verbindung wieder hergestellt. Ja, es ist eine Tatsache, dass wir ja mit dem Herrn auferweckt werden. Gott hat ihn auferweckt und wird auch uns auferwecken. diese Tatsache, daran kann nicht gerüttelt werden. Das ist so, aber haben wir Werke vorzuweisen? Haben wir ein Leben geführt, was Gott wirklich geehrt hat, womit wir Gott groß gemacht haben? Konnten wir, ja, wie in dem Lied, ich lese das nochmal vor, und dein Geist in unserem Leben gut Früchte trägt, deine Kraft durch mich die Welt zu deinem Ziel bewegt. Wir können das nicht, aber Gott kann dieses Wunder tun und er will es tun. Aber dazu braucht er etwas, unsere Hingabe und ja, etwas, dass wir ihm die Ehre geben und das auch dadurch, dass wir unseren Leib ihm weihen und ein reiner Tempel für ihn sind. Ja, ich möchte zum Ende noch beten, lasst uns aufstehen. Ja, Herr, ich danke dir für ja, diese Predigtreihe. Herr, du siehst das. Ja, in Korinth gab es diese Probleme, aber die gibt es heute genauso. Und ja, du siehst, wir sind nicht besser. Herr, schenke, dass wir doch immer wieder unsere Schuld vor dir bringen und uns von dir reinigen lassen. Ja, und dass wir deine Ehre suchen und zu deiner Ehre leben. Herr, hab Dank, dass du ja, uns errettet hast und dass wir einmal bei dir sein dürfen und ja, vom Tod auferweckt werden, Herr, und zu dir kommen. Hab Dank dafür, dass ja, wir dich kennen dürfen, dass wir an dich glauben. Herr, schenke aber auch, dass wir im Glauben wandeln und ja, nach deinem Gesetzen handeln und ja, tun, Herr. Amen.